Amen. Ja, ich grüße euch alle ganz herzlich an diesem doch vom Wetter her ein bisschen durchwachsenen Sonntagmorgen. Wir hatten in Ostfildern heute Morgen schon so ein bisschen Graupel und Regen und alles durcheinander. Aber ich freue mich jetzt bei euch, bei Ihnen zu sein. Ich bringe auch Grüße mit von meiner Kollegin, von der Desiree Schad, wie wir vorher schon gehört haben, von der Leiterin von dem Arbeitszweig Freiwillige und auch von Tobias Köhler, der den Bereich Projekte mitverantwortet. Und wir drei sind eben das Leitungsteam, der Leitungskreis von Coworkers. Ja, ich finde es stark, diesen Gottesdienst heute Morgen so zu haben, dass wir auch als Coworkers mit so einem großen Team hier mitgestalten dürfen und euch dienen dürfen. Wie genial! Euch ein bisschen auch näher bringen, wie wir ja in Deutschland und auch weltweit einfach arbeiten. Und an der Stelle, bevor ich es vergesse, möchte ich allen ganz herzlich danken, die immer wieder für uns als Organisation beten und die auch mit ihren Spenden hinter uns stehen. Das schätzen wir sehr und das möchte ich unbedingt loswerden, bevor ich mit meiner Predigt anfange. Ja, ich habe gerade gesagt, wir sind dankbar, dass wir euch dienen dürfen. Und das ist schon so ein Stück die Hinleitung auch zu meiner Predigt. Wir haben einen Vers bei Coworkers, der uns sehr wichtig ist. Der steht im 1. Petrus 4, Vers 10. Und da heißt es, dienet einander, jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Und für uns bringt es so ein Stück weit zum Ausdruck, wie wir unterwegs sein wollen, wie wir als Mitarbeiter, als Organisation drauf sind. Wir wollen dienen sein. Wir wollen nicht irgendwo hinkommen und sagen, hier ist oben, hier ist unten, hier ist vorne, hier ist hinten, wir zeigen euch mal, wie es geht, sondern wir kommen als Diener, so wie Jesus das auch vorgelebt hat. Und wer jetzt sagt, naja, dienet einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, ist nichts Neues, weiß ich, mache ich. Okay, dann muss ich zugeben, dann ist vielleicht heute eher ein Gottesdienst, wo du dich oder sie sich zurücklehnen können. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, wie sieht es denn im Alltag aus? Wie funktioniert es denn mit dem Umsetzen von dem, was im Wort Gottes steht? Dieser Vers im 1. Petrus 4, Vers 10, der steht natürlich nicht einfach zusammenhangslos da, sondern da steht noch mehr drum. Und ich möchte euch die Verse vorlesen, die davor stehen und einer, der danach steht. Also 1. Petrus 4, Vers 7 bis 11 möchte ich lesen und ich lese vor nach der Luther-Übersetzung. Da heißt es, es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen habt untereinander beharrliche Liebe. Denn Liebe deckt der Sündenmenge zu. Seid gastfrei untereinander, ohne Murren. Und dienet einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand redet, rede er's als Gottes Wort. Wenn jemand dient, tue er es aus der Kraft, die Gott gewährt, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde. Durch Jesus Christus, ihm sei Ehre und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Herr Jesus, und jetzt möchte ich dich herzlich bitten, mach du uns still und rede du. Ich habe diesem Text die Überschrift gegeben, mit deinen Gaben dienen, Ausrufezeichen. Just do it. Und ich möchte heute Morgen gar nicht so sehr darauf eingehen, auf die unterschiedlichen Gaben und wie wir sie feststellen können. Da habt ihr bestimmt unheimlich viel schon drüber gehört. Mir geht es um das Praktische, loslegen, nicht nur wissen, Gas geben, die Zeit ist begrenzt, wie ich das gleich nachher auch erwähnen möchte. Und mancher fragt sich jetzt vielleicht, ja meine Zeit, was will er jetzt sagen? Jetzt bin ich aber mal gespannt, wo es in dieser Predigt hingehen soll. Und ich habe gedacht, die vielen Fragen, die ihr habt, ich greife mal 4 raus, die ich mir so vorstellen kann. Die erste Frage, na warum? Warum soll ich mit den Gaben dienen, die ich von Gott bekommen habe? Die zweite Frage ist, wie? Die dritte, ja, wer? Wen betrifft es überhaupt? Und das vierte, die vierte Frage, wozu? Ich habe gerade vorgelesen im Vers 7 und daran möchte ich meinen Punkt warum aufhängen. Es gibt bestimmt einige Gründe, warum wir unsere Gaben einbringen sollen. Da bestehe ich nicht drauf, dass das der einzige ist, den ich jetzt erwähne. Aber ich möchte uns nahebringen, dass das ein Punkt ist, den wir ganz oft vergessen. Im Vers 7 steht, es ist aber nahe herbeigekommen, das Ende aller Dinge. Und ich weiß nicht, was Sie so denken oder was ihr so denkt, wenn ihr die Tagesschau anguckt, wenn ihr heute das Journal anguckt, wenn ihr einfach diese Nachrichten aus der ganzen Welt so seht, dann könnte dieser Satz, es ist aber nahe herbeigekommen, das Ende aller Dinge, der könnte einem schon auch in den Sinn kommen und der könnte auch in den letzten Wochen formuliert worden sein. Aber nein, er ist schon viel, viel älter. Manche von euch, die denken jetzt an den brutalen und schlimmen Krieg in der Ukraine. Manche denken an das Erdbeben in Syrien, in der Türkei. An Not und Elend, wo wir hinschauen auf dieser Welt. Und manche unter euch, die denken vielleicht auch an Last Generation, letzte Generation, die sich irgendwo auf die Straße oder ein Kunstwerk kleben. Das Ende aller Dinge ist nahegekommen. Aber um das geht es in diesem Text gar nicht. In der neuen Genfer Übersetzung, da heißt es, die Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, steht nahe bevor. Und was ist das Ziel für uns als Jesus-Nachfolger? Dass Jesus wiederkommt. Und die Frage ist, glaubst du das? Rechnest du damit noch? Die Frage ist für mich dann noch dazu, wie lebe ich bis dahin? Wie nütze ich die Zeit bis dahin aus? In aller Not und trotz aller Not. Was ist unsere Schlussfolgerung, wenn wir denken, ist alles so schlimm, alles so grausam? Sind wir in Schockstarre, machen gar nichts mehr? Ziehen wir uns zurück in eine fromme Blase oder in irgendeine andere Blase, wo es uns besser geht, wo wir die Sachen alle vergessen können, die auf dieser Welt gerade so geschehen? Mich hat es tief bewegt. Vor mittlerweile 3 Wochen hat ein Kollege von mir angerufen bzw. geskypt mit dem Pastor George in Syrien, in Aleppo. Und wir kennen ihn schon länger, den Pastor George. Und mein Kollege, der Christian, hat ihn letztes Jahr im Sommer besucht. Wir haben noch darüber geredet, dass wir vielleicht Fachkräfte nach Syrien senden. Und dann kam dieses Erdbeben. Und der Christian sieht den Pastor George. Und der George, der hat immer noch ein Lächeln, ein Strahlen auf dem Gesicht. Und dann sagt der Christian zu ihm, George, you are still smiling. Und dann strahlt der George noch mehr und sagt, Christian, it's our time. Es ist unsere Zeit als Christen, um Hoffnung reinzubringen, um zu trösten, um beizustehen, um Ermutiger zu sein. It's our time. Und da möchte ich uns heute Morgen fragen, wie geht's uns, jedem Einzelnen? Denken wir auch, it's our time als Jesus-Nachfolger. Lass uns aktiv sein. Oder sind wir irgendwo in Wartestellung und gucken mal, wie es weitergeht? Ich möchte mit diesem Punkt, mit diesem Anfang einfach sagen, unsere Zeit ist limitiert in vielfältiger Weise. Wir haben nur ein kleines Zeitfenster. Die Zeit läuft aus verschiedenen Gründen, auch hier im Gottesdienst. Und wir wissen, wir können manches überhaupt nicht planen. Meine Frau und ich haben letztes Jahr darüber gesprochen, was wir dieses Jahr vielleicht alles unternehmen werden. Und eine Diagnose später sieht alles ganz anders aus. Die ganzen Pläne sind dahin. Wir wissen gar nicht, wie lange wir Zeit haben. Deshalb ist es wichtig, die Zeit auszunutzen, auszukaufen. Und das finde ich ein wichtiges Argument für uns, wenn wir darüber nachdenken, warum sollen wir uns denn einsetzen und dienen, unsere Gaben einbringen. Weil die Zeit läuft und weil wir nicht wissen, wie lange wir Zeit haben. Und damit komme ich zu meinem zweiten Punkt. Ja, wie kann ich mich denn einbringen? Interessant ist ja, es fängt nicht an mit dem Einbringen der Gaben, sondern es fängt an im Vers 7, dass es dort heißt, und seid besonnen und nüchtern zum Gebet. Wir haben vorher von der Lena gehört, die Sache mit dem PCR-Test, ein Riesenproblem. Und wo ist sie hingegangen mit ihrer Not? Es wurde gebetet in der Vorbereitungswoche oder in der Rückkehrerwoche. Und viele haben dort gebetet. Seid besonnen und nüchtern zum Gebet. Fangt an mit dem Gebet. Die meisten von uns kennen diesen Spruch, jetzt hilft nur noch beten. Ich fand es stark hier, es geht los mit dem Gebet. Und jetzt frage ich einfach vielleicht ein bisschen provokativ in die Runde, wie sieht's aus bei uns mit dem Gebet, mit den Gebetszeiten? Es gibt gemeinsames Gebet für Stuttgart. Wie viele sind dort? Es gibt ein Allianzgebet, die Allianzgebetswoche am Anfang des Jahres. Wie viele sind dort? Wie sieht's aus? Fühlt mal den Puls. Überlegt, wie sieht's aus mit dem Gebet? Besonnen und nüchtern zum Gebet. Gebet auch als Beziehung zu Gott, als Kommunikation, wo wir mit ihm reden dürfen, ihm alles bringen, was uns belastet, was uns lähmt, was uns ausbremst. Beten bedeutet nicht Rückzug und passiv sein, sondern beten, das heißt tätig werden. Und es ist die Basis, mit der es losgeht. Und da bin ich unheimlich dankbar für Coworkers, dass wir an jedem Arbeitstag mittags um 12 sagen, jetzt unterbrechen wir unseren Arbeitsalltag, die Tretmühle, die es manchmal auch ist. Und wir fokussieren ganz neu auf Gottes Wort. Wir fokussieren ganz neu aufs Gebet. Wir beten für alle Fachkräfte, Freiwillige, Fachpraktikanten und demnächst, wenn die Leute von Generation Plus rausgehen. Wir beten sogar für die Projekte und die Projektpartner. Gebet, besonnen und nüchtern zum Gebet. Was noch nach dem Gebet? Habt untereinander beharrliche Liebe. Beharrlich sein, das bedeutet ausdauernd sein. Nicht beim ersten Hindernis zu sagen, hat eh keinen Wert. Und ich weiß nicht, wie es euch geht in eurer Gemeinde, im OA, beim CVHM, in dieser Konstellation zusammen, ob ihr für alle immer ausreichend Liebe habt, ob ihr da beharrlich dran seid oder ob ihr bei manchen vielleicht schon aufgegeben habt. Ich möchte uns ermutigen, beharrlich sein, Marathon laufen, kein 100-Meter-Sprint, keine Kurzstrecke. Ein weiterer Punkt ist gastfrei sein, untereinander, ohne Murren. Da möchte ich einfach ein geniales Beispiel erzählen. Wir hatten kürzlich das Zwischentreffen von den Freiwilligen in Ruanda. Und da war eine Gruppe von Freiwilligen und die Betreuer aus Deutschland zusammen. Das waren 10 Leute insgesamt. Und die sind zur Familie Ahlers, zu Jörg und Eva gekommen, relativ kurzfristig. Und das war eine Mordsbegegnung. Jetzt frage ich euch mal, wer wäre von euch spontan bereit, sagen wir mal mit einer halben Stunde oder einer Stunde Ankündigung, hier mal 10 Gäste aufzunehmen, zu versorgen? Das hat mich unheimlich gefreut, wo ich dachte, das war bestimmt, weil die schon im OA gelebt haben, in einer WG-Form, wo die gewohnt waren, dass immer mal wieder jemand reinkommt, wo es immer viel los ist und wo man einfach kurzfristig ist. Und das hat mich unheimlich gefreut, da bin ich stolz auf sie, dass sie so spontan sein konnten und so vielen Menschen auch zum Segen sein konnten. Gastfrei sein, untereinander, ohne Murren. Und für alle die, die noch richtig gut Schwäbisch verstehen, ohne Bruttler, auch nicht innerlich, wo man sagt, ja, wann gehen sie denn endlich? Und ja, oh, es reicht gar nicht, was ich da habe, um zum Essen anzubieten. Nee, gastfrei sein untereinander. Einfach fröhlich drauf los. Und jetzt kommen wir zu dem Vers, den ich vorher erwähnt habe. Da steht jetzt und dienet. Also die anderen Sachen, das kommt alles vorher. Und jetzt kommt das Dienen noch dazu. Einander dienen, jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Und an der Stelle, da steht eben dieses Wort Charisma im Griechischen. Und da könnten wir jetzt natürlich auch eine Predigt drüber halten, über die erste Korintherstelle im 1. Korinther 12. Aber ich möchte gar nicht so sehr darauf eingehen und das aufzählen, was dort im 1. Korinther 12 zum Beispiel steht, dass sie Wunder taten, dass die Leute gesund machen konnten, dass sie helfen konnten und dass sie leiten konnten. Sondern ich möchte mehr den Schwerpunkt drauf legen, jeder von uns hat Gaben bekommen. Und es steckt in diesem Charisma drin, dass das was ist, was Gott gibt. Das kommt immer von Gott. Das ist ein Geschenk. Das hat keiner von uns verdient, sondern wir bekommen es geschenkt. Und da finde ich es einfach auch wichtig, dass wir bei diesem Geschenk immer mal wieder dran denken, Gott gibt Gaben, aber er gibt auch Aufgaben. Aber zur Aufgabe gibt er die Ausstattung dazu. Er gibt nie einfach nur einen Auftrag und er gibt uns nicht das Handwerkszeug dazu, sondern er gibt beides. Er geht immer in Vorleistung. Wie stark? Das ist genau wie mit unserer Beziehung zu Gott. Wir könnten sie nicht reparieren. Aber Gott selber ist in Vorleistung gegangen, hat Jesus auf diese Erde geschickt. Und er ist für uns gestorben und er ist auferstanden, damit Versöhnung möglich ist. Er ging in Vorleistung und er geht immer in Vorleistung. Er gibt großzügig. Jeder von uns ist Empfänger. Aber die Frage ist doch, wie gehen wir damit um? Nutzen wir die Gaben, nutzen wir das, was uns anvertraut ist? Oder behalten wir es für uns? Oder es kommt die große Neidfalle. Oh, die Lena kann so toll moderieren. Ich weiß überhaupt nicht, das liegt mir gar nicht. Wenn ich nur so gut moderieren könnte, so eine schöne Ansage machen, vor so vielen Leuten stehen. Oder dies oder jenes würde ich gerne besser können. Neid ist ganz oft eine Herausforderung. Wir schauen auf die anderen und wir fokussieren gar nicht drauf, hey, ich habe auch eine Gabe bekommen. Ich darf auch loslegen mit dem, was Gott mir geschenkt hat. Und wir haben es vorher schon gehört, Bildung ist ein Vorrecht, was in vielen Ländern dieser Welt überhaupt so gar nicht stattfindet wie bei uns in Deutschland. Wir haben so tolle Ausbildungen, Studiengänge und so weiter. Wie setzen wir sie ein? Wo bringen wir das alles ein? Und da finde ich es genial, dass wir auch die Möglichkeit eben bieten, für alle Altersspannen, wie es die Vanessa vorher gesagt hat, auch das einzubringen. Die Gaben, die wir von Geburt an mitbekommen haben, aber auch das, was wir durch eine Ausbildung oder durch die Schulbildung oder ein Studium auch bekommen haben, dass wir das einbringen können. Und ich möchte nicht nur vom Ausland reden, wirklich. Mir ist es ganz wichtig, dass wir verstehen, dienen, Gaben einbringen, hier in Stuttgart, in der Region und dann geht es weiter bis in die weltweite Perspektive. Aber eine dienende Haltung, wie Jesus, das ist hier ganz wichtig. Und es wird auch erwähnt als gute Haushalter. Ein Haushalter, der hat was anvertraut bekommen, mit dem soll er gut umgehen, mit dem soll er ja sparsam, wirtschaftlich, ökonomisch umgehen. Aber er soll es einsetzen, er soll es nicht einfach wegsperren. Wir haben auch diese Bibelstellen, wo es darum geht, dass einer einfach seine Gaben, seine Pfunde vergraben hat und nicht damit gewuchert hat. Lass uns die Gaben einsetzen, das ist mir heute Morgen ein Anliegen, nicht wegsperren oder neidisch sein auf andere, sondern schauen, was liegt bei mir, was sind meine Gaben, wo kann ich sie einbringen. Und dann steht da im Vers 11, wenn jemand redet, rede er es als Gottes Wort. Das heißt, wo immer wir den Mund auftun, egal ob es in der Predigt ist, so wie ich jetzt vor euch stehe, oder ob wir sonst im Alltag reden, wir dürfen reden, als ob es Gottes Wort ist. Wir dürfen auf ihn bauen. Gib mir die richtigen Worte. Sag mir, was ich reden soll. das Wort weitergeben. Und ohne Reden, ohne Kommunikation geht's nicht. Manche denken nämlich eher, auf die Tat kommt's an. Und zu denen steht auch was da. Da heißt's, wenn jemand dient, tue er es aus der Kraft, die Gott gewährt. Also die Tat ist auch da. Wort und Tat, das wollen wir zusammenbündeln. Bei Coworkers, beides gehört dazu. Es ist nicht nur die soziale Arbeit, es sind nicht nur die Rahmenbedingungen, die wir geben wollen oder die wir verbessern wollen, sondern das Wort, Gottes Wort gehört dazu. Und wir reden es, wir möchten es frei reden. Und wenn ich vorher von Neid gesprochen habe, dann kommt hier wieder die Neidfalle. Nämlich, da heißt es, der tue es aus der Kraft, die Gott gewährt. Und jetzt gibt es manche, die haben unheimlich viel Kraft, zumindest scheint so, dass sie sehr viel Kraft haben. Und andere haben weniger. Dann ist es manchmal so, dass die, die wirklich stark ausgestattet sind, denken, na, die könnten sich aber doch ein bisschen mehr engagieren. Und die andere Person sagt, boah, ich würde so gern, aber ich habe keine Kraft. Es funktioniert nicht. Und da möchte ich uns einfach dran erinnern, da heißt es, dass Gott die Kraft gewährt. Und da bitte ich uns auch, dass wir Rücksicht nehmen, wo mancher vielleicht nicht so viel Kraft hat. Und dass wir rücksichtsvoll auch umgehen mit den Schwächeren. Und dass wir auf der anderen Seite einfach auch als die, die vielleicht mehr Kraft mitbekommen haben, uns gut einsetzen, aber uns immer dessen bewusst sind, die Kraft kommt von Gott. Meine dritte Frage ist, wem gilt es jetzt überhaupt, was ich gesagt habe? Und da steht am Anfang im Kapitel 1, Vers 3, der uns wiedergeboren hat. Also es geht um Jesus-Nachfolger, um die, die Jesus als ihren persönlichen Herrn und Heiland angenommen haben. Die glauben, dass Jesus für sie gestorben und auferstanden ist. Und die darauf vertrauen, dass sein Geist in ihrem Herz wohnt und in ihnen arbeitet und durch sie arbeitet und wirkt. Also die Jesus-Nachfolger, für die gilt dieser Auftrag oder diese Erinnerung. Und mir ist nochmal wichtig zu sagen, es steht da einander, also einer dem anderen. Dass wir nicht nur darauf warten, dass die anderen uns dienen, sondern dass wir anfangen. In der Familie, in der Ehe, in der WG, in der Gemeinde und dann aber auch sehr gern in der weltweiten Gemeinde. Komm herüber und hilf uns, steht da an einer Stelle, wo der Paulus sich überlegt hat, wo er hin soll. Komm herüber und hilf uns. Also, das wollen wir wahrnehmen. Wir wollen weit weggehen auch und wir wollen das, was nahe ist vor der Haustür, nicht vernachlässigen. Wir wollen miteinander, mit den Geschwistern Nöte teilen. Wir wollen beten, wie ich es vorher gesagt habe, aber auch anpacken. Und nicht aus den Augen verlieren, dass auch im Galater 6, Vers 10 davon die Rede ist, darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, am allermeisten aber an des Glaubens Genossen. Und damit komme ich jetzt zu meiner letzten Frage, die letzte Frage, wozu eigentlich das Ganze? Und das finde ich sehr erstaunlich, diesen Punkt, der ist uns nicht immer geläufig. Im Vers 11 lesen wir, warum das Ganze? Damit in allen Dingen Gott gepriesen werde. Das ist das ultimative Ziel, damit Gott gepriesen wird, dass er geehrt wird. Dass Menschen sagen, wow, wie die sich verhalten, wie die dienen, wow, Gott allein die Ehre, er hat wirklich viel Gutes gewirkt. Und dann ist es nicht nur Lobpreis, Lieder an einem Sonntagmorgen oder auch unter der Woche, sondern es ist einfach unsere Herzenseinstellung, dass wir Jesus als unseren Herrn anerkennen und dass er auch sagen darf, was wir tun sollen und wo wir uns einbringen sollen. Seinen Willen tun. Und mir ist es ganz wichtig zu sagen, nicht nur hören, sondern tun. Deshalb habe ich vorher gesagt, just do it. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist unser Auftrag als Jesus-Nachfolger hier in Stuttgart und weltweit. Damit Menschen gerettet werden, damit Menschen Glaube, Liebe und Hoffnung erleben. Und das möchten wir als Coworkers tun und das möchtet ihr als Gemeinde tun, das weiß ich. Und es ist nicht nur so, dass wir Coworkers sind, die in der Zentrale hier in Stuttgart arbeiten und unsere Leute im Ausland, sondern auch ihr seid Coworkers, weil ihr mit in Gottes Arbeit beteiligt seid, weil ihr euch da auch engagiert. Und es wünsche ich uns, dass wir in der nächsten Woche ganz bewusst unsere Gaben einsetzen, unsere Zeit einsetzen und dass wir genau die Aspekte auch beachten, die wir heute in diesem Text gehört haben. Am Ende des Verses 11, da steht Amen. Die meisten von uns wissen, Amen, das bedeutet, ich bekräftige, ja, so ist es, ja, das möchte ich tun. Und es würde ich mir wünschen, dass nicht nur ich hier vorne Amen sage, sondern dass auch ihr alle an euren Plätzen ein lautes Amen sagt, so sei es. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich danke dir so sehr, dass du immer derjenige bist, der in Vorleistung gegangen ist. Und dass du uns so genial ausgestattet hast mit Gaben. Und ich bitte dich jetzt herzlich, dass wir dieses Potenzial einsetzen. Ich danke dir für alle, die es tun. Und ich bitte dich, dass du gerade auf sie aufpasst, dass sie mit ihren Kräften gut haushalten. Ich bitte dich aber auch für die, die ihre Gaben noch schlummern lassen, die nirgends den Platz sehen, wo sie es einbringen können, dass du ihnen zeigst und dass du das klar machst, wo soll jemand seinen Platz einnehmen und seine Gaben einbringen. Ich danke dir so von Herzen, dass keiner von uns leer ausgegangen ist, als du die Gaben verteilt hast. Und ich danke dir, dass auch keiner leer ausgehen wird, wenn es um die Aufgaben geht, weil du derjenige bist, der reichlich gibt, der aber auch die Kraft entsprechend verteilt und gibt. So bitte ich dich, hilf uns bei diesem Just Do It. Amen.